Herzlich willkommen zum 6. Podcast von Festainable mit
Friederike
und Jens. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast aus Berlin, Wolfgang Keck. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo zusammen.
Wolfgang, wir kennen uns schon ein paar Tage und ich weiß, du bist irgendwie mit der Nachhaltigkeit schon lange verbunden. Aber erstmal interessiert mich, wer bist du überhaupt? Auch unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Wer bist du?
Ja, wer steckt hinter Wolfgang Keck? Also ich bin so Anfang 40 mittlerweile geworden und lebe in Berlin seit 15 Jahren, pendle nach Detmold auch so ungefähr seit 10 Jahren, wo ich mich beruflich mit einer halben Stelle im Bereich Corporate Social Responsibility aufhalte. Und in Berlin bin ich freiberuflich aktiv und teilweise auch ehrenamtlich aktiv und habe einfach Berlin als Lebensmittelpunkt für mich ausgewählt. Das, was ich beruflich mache, was ich mit quasi Nachhaltigkeit und Kommunikation oder ja der Vermittlung von CSR und Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext so tue, freiberufliche Art, das nenne ich dann, wie mein Name Keck, auch Keck kommuniziert. Mit Ausrufezeichen dahinter.
Und wie bist du eigentlich zu diesem ganzen nachhaltigen Thema gekommen? Also gab es da irgendeinen bestimmten Anlass oder wie bist du da beruflich auch gelandet?
Das ist für mich jetzt auch immer mehr eine gute Frage, je länger quasi der Ursprung zurückliegt. Ich kann es gar nicht so genau beantworten. Also mir ist das Thema Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship aufgefallen, als ich mich mit Sponsoring im engeren Sinn mit Kultursponsoring beschäftigt hatte. Und in diesem Feld war ich so ab Ende der 90er Jahre unterwegs. Also deswegen, ich habe mein Alter vorhin schon zugegeben. Kann man da ein bisschen ausholen und ich hatte dann das Glück eigentlich, dass ich über ein Praktikum 2002 bei einer Sponsoring-Agentur auf das Thema Corporate Citizenship gestoßen bin. Und wir hatten damals, ich glaube, sogar die erste Business-angelegte größere Konferenz zu dem Thema gemacht.
Eine kurze Frage, was ist Sponsoring?
Sponsoring, ja.
Kultursponsoring.
Sponsoring ist, war und wird, sag ich mal, wahrscheinlich weiterhin bleiben, ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Das ist immer ganz wesentlich. Sponsoring ist nicht Spenden, sondern Sponsoring ist, wenn ein Unternehmen sich eine Gegenleistung einkauft in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld. Und das kann sozialer Natur sein, Sport ist ein beliebtes Sponsoringfeld, Kultur kann man für Sponsoring-Aktivitäten gut nutzen. Und Sponsoring funktioniert dann, wenn, ich sag mal, auf beiden Seiten auch eine gewisse Sensibilität vorhanden ist. Aber natürlich, je nachdem, wenn wir zum Beispiel über Sportsponsoring reden, dann zählen eher die Zahlen statt die Sensibilität. Aber im Kulturbereich, denke ich, ist das eine andere Frage. Das hat mich immer interessiert. Und das ist nett, dass du nachfragst, weil ich glaube, da kommt es auch ein bisschen her. Guck, ich habe mit Anfang 20 Kulturveranstaltungen gemacht, einfach aus voller Brust und Lust heraus. Also Poetry Slam in Deutschland mit eingeführt und Geld war nie die Frage und dann kam es dazu, also es hatte eh keiner und deswegen haben wir es niemandem genommen und keinem gegeben und so haben wir einfach anders uns die WGs aufgemacht und mit Fahrgelegenheiten und mit den Slam-Poeten durch die Lande gezogen und dann kam es mal so, dass wir dann Leute aus USA gekriegt haben. Dann dachte ich mir, vielleicht wäre mein Honorar ganz cool und wo gibt's Geld? Bei Unternehmen gibt's Geld und so kam ich auf die Idee, man könnte doch zusammen und so die Frage, wie macht man Dinge eben eigentlich möglich? Also bringt was heißt Lösungspartner zusammen? Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber es ist so ein bisschen so ein Ausgangspunkt, glaube ich, von meiner Frage, wie kann Gesellschaft, wie können bestimmte Bereiche von der Gesellschaft so funktionieren, dass Also wie können sie überhaupt funktionieren? Wie können sie auch finanziell ein bisschen gebettet sein? Und ich denke halt, dann guckst du dahin, wo Geld ist, und dann kann man ein bisschen mit Unternehmen ins Gespräch kommen. Das war so mein Hintergrund zu Sponsoring, dann zu Corporate Citizenship, und damals 2002 war eben halt brandheiß quasi die Diskussion um Corporate Social Responsibility, denn das wurde 2001 auf die europäische Agenda gesetzt. Und so kamen wir dann mit dem Thema auf und ins Gespräch, und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen.
Du hast es gesagt, Wolfgang, also damals tatsächlich so Poetry Slam, also da fällt mir nur ein, das hatten wir jetzt vorher nicht besprochen gehabt, aber viele Fragen kommen ja dann wirklich während des Podcasts. Glaubst du, dass Künstler beispielsweise, Schauspielerinnen, Schauspieler oder auch Poetry Slammer und Slammerinnen, dass die genug machen, also für Nachhaltigkeit? Also glaubst du, dass die mehr machen könnten, weil sie ja irgendwie dann doch vielleicht so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben, oder auch andere Personen, die so im öffentlichen Leben stehen? Ist jetzt sehr spontan die Frage.
Ja, schön, dass wir in die Richtung gehen. Die Frage mit Vorbildfunktion, ja, die kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Also mein Impuls zu der Frage ist jetzt aus einer anderen Richtung, deswegen werfe ich den einfach mal so ein, weil er so aus dem Bauch rauskommt. Und das wäre neben der Vorbildfunktion die Vermittlungsfähigkeit. Und das finde ich eine große Stärke eben von gerade Poetry Slam. Und im Poetry Slam geht es darum, jeder muss dich verstehen. Und Nachhaltigkeit ist ein Thema, das eigentlich keiner wirklich versteht. Das allen zu komplex ist, zu weit weg ist, zu kompliziert ist. Wo fangen wir an? Wann sind wir nachhaltig? Und so diese quasi lösbaren Fragen für viele. Ja, da braucht es eine Übersetzung. Und Poetry Slammer sind wunderbare Übersetzer. Schauspielerinnen, Schauspieler etc. Im Kulturbereich gibt es einfach, sind Personen unterwegs, die können uns in unserem Alltagsleben und auch Arbeit ist ein Alltagsleben, also ich trenne das nicht, dass ich nur privaten Alltagsleben hätte, sondern man sind Menschen, die können einen abholen und die können was wirklich so vermitteln und Nachhaltigkeit zum Mainstream verhelfen, wo wir lange noch nicht sind, und deswegen ist es ein riesen tolles Feld eigentlich für die ganze Kulturarbeit auch. Also ich selber, jetzt sage ich es mal öffentlich, jetzt die Möglichkeit, ein paar Mal habe ich das schon privat so ein bisschen raushören lassen, und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, aber so eine meiner großen Wünsche, wenn ich mal wirklich on stage käme oder meine Rolle on stage finden würde, wäre Kabarett und Nachhaltigkeit zu verbinden. Weil ich es liebe, wenn man erst lacht und dann nachdenkt, und ich glaube, das könnte sitzen.
Was du da sagst, finde ich total interessant. Es gibt ja jetzt die Gruppe Extinction Rebellion zum Beispiel, und da haben sie ja 90 Kulturschaffende unterschrieben und einen Brief, glaube ich, geschrieben an die Bundesregierung, um zu sagen, ey, auch wir stehen dahinter und wir müssen was tun. Und auch diese ganze Extinction Rebellion-Bewegung baut ja auch sehr viel auf künstlerischen Aktivitäten auf, um die Leute emotional zu berühren. Hast du da vielleicht auch irgendwelche Beispiele von Poetry-Slammern oder Slammerinnen oder überhaupt Kulturschaffenden, wo du sagen würdest, da lohnt es sich mal drauf zu gucken, die machen das schon richtig gut?
Ich überlege. Ich habe ja tatsächlich auf die Frage mit Poetry Slam, also auf eure Frage mit dem Thema Poetry Slam reagiert, weil es aus quasi in meiner Vergangenheit liegt. Mhm. Und es ist auch ein bisschen in der Vergangenheit geblieben. Also ich habe mich dann in andere Felder eher stärker bewegt und mache heute statt Poetry Slam zum Beispiel den Runden Tisch Nachhaltigkeit und Kleinstunternehmen zusammen mit der Handwerkskammer Berlin und lade dort die Leute ein zum Austausch. Das ist dann so ein anderes Poetry Slam Format mit ganz anderen Teilnehmern, ganz anderen Hintergründen. Aber wenn du mich gerade nach einem Beispiel aus der Kunst- oder Kulturszene fragst, dann denke ich ganz einfach an meine Freundin, die gerade, wenn der Spot heute noch ausgestrahlt wird, der Podcast, dann kann man heute noch an die Ausstellung gehen in Cotti Shop am Cottbusser Tor im neuen Kreuzberg-Zentrum, Kunst- und Projektraum, wo meine Freundin, die das Konzept, die Idee 36 Geschichten verwirklicht hat. 36 vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen, ist so ein Symbol für den Bezirk, für den Kiez. 36, ehemalige Postleitzahl von Kreuzberg 36 und 61 und 36 ist so eine Identifikationsnummer. Und was meine Freundin Julia gemacht hat, die hat Stimmen quasi zum Hören gebracht, die du sonst nicht hörst. Das ist auch ein Audio-Projekt, 36 Stimmen, 36 Lebensgeschichten aus dem Haus zusammengesammelt und die auf eine ganz interessante Weise jetzt noch als sichtbare Ausstellung präsentiert. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten, die, ich will jetzt nicht unbedingt gleich sofort den Transfer in die Wirtschaft machen, aber theoretisch könntest du sagen, lass doch einfach mal eine bestimmte Anzahl von Stakeholdern sprechen und mach das als Rauminstallation mit Kopfhörern, mit Geschichten dahinter, mit sichtbaren, begreifbaren Zusammenhängen, dass du siehst, wo ist eine Näherin, wo wird Baumwolle angebaut, wo findet dies und das jenige statt. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten aus unserem, Entschuldigung, ich sag's jetzt mal ganz wörtlich, Scheiß Nachhaltigkeitsreporting KPIs mal rauszukommen und zu den Menschen zu kommen. Mhm. Weil bis jetzt gibt es Nachhaltigkeitsberichte, die keinen interessieren, die nur von geleckten Unternehmensberatern gemacht werden. Sorry für die Deutlichkeit. Wir brauchen doch einfach die Mitarbeiter, die dann teilweise die großteils gar nicht wissen, dass ihr Unternehmen Nachhaltigkeitsberichterstattung überhaupt macht. Ja, die brauchen wir doch. Wir brauchen doch alle im Boot und auch die Unternehmensberater. Sie können auch eine Krawatte anhaben. Das ist auch alles in Ordnung. Aber bitte öffnet euch für Kommunikation und auch ein Stück weit für Emotionen. Nicht alles, was nicht nur das, was messbar ist, ja, und skalierbar ist, ist irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich verortet. Wir brauchen Messbarkeit, Skalierbarkeit und KPIs, aber wir brauchen auch ganz grundlegend erstmal uns alle und ein Mindset. Und das geht über, na, wie berühre ich jemanden auch, wie erreiche ich jemanden, wie lasse ich auch jemanden sprechen?
Sehr, sehr spannend, Wolfgang. Also du bist jetzt schon in so eine künstlerische Richtung abgedriftet, aber das haben wir natürlich eingeleitet. Aber es ist auch sehr spannend, weil ich auch glaube, dass das darüber auch viel zu holen ist. Also ich hatte vor kurzem, passt vielleicht ganz gut, auch was gelesen, also wie Kolleginnen und Kollegen sich besser kennenlernen können, also über so persönliche Ausstellungen. Also das ist monatlich beispielsweise, kann auch einmalig sein, aber dass Personen drei Gegenstände beispielsweise auf ihren Schreibtisch aufbauen, um zu zeigen, was ihnen wichtig ist. Und das ist hochinteressant, weil da nämlich Menschen feststellen, Kolleginnen und Kollegen, wie andere ticken. Und ich habe dann bei meiner Firma darüber nachgedacht, die jetzt auch nicht riesengroß ist, aber habe auch gedacht, ich wüsste zum Beispiel nicht die Hobbys aller meiner Kolleginnen und Kollegen und könnte das nicht sagen, aber die könnten zum Beispiel einen Wanderstiefel auf dem Schreibtisch stellen, dann wüsste ich, okay, die gehen gern wandern oder die Person geht gerne wandern und weiß ich nicht, noch zwei andere Sachen, aber einfach um die Person und die Menschen mal kennenzulernen. Ne? Das ist ein spannender Aspekt auf jeden Fall, in diese Richtung zu gehen, vielleicht einfach mal Menschen vielleicht auch mehr zuzuhören und auch mal ein bisschen sprechen zu lassen, und das passt sehr gut. Aber vielleicht nochmal zu dem Beruflichen von dir, was du ja wirklich jetzt auch schon seit langer Zeit und auch sehr, sehr gut machst, eben auch so, du hast auch mal ein Buch geschrieben. Das ist jetzt ein paar Tage her, aber das interessiert mich jetzt nochmal besonders. CSR im Kleinen. Ich gebe mal kurz das Mikrofon weiter an Friederike.
Jens hat das Kind da, deswegen muss er ab und zu aufspringen. Genau, vielleicht kannst du was zu dem Buch nochmal genau sagen. Und du hast dich ja wirklich auf Kleinstunternehmen da auch fokussiert. Worum geht's da und warum Kleinstunternehmen?
Danke. Also ich würde da gerne Jens jetzt nochmal mit seinem Beispiel aufgreifen in dieser Brücke. Also weil ich es ganz interessant finde, sich mit so, ich sag mal, Gegenständen auch über Bilder, über Gegenständliches kennenzulernen, einfach dann auch zu fragen, was ist denn da dahinter? Welche Werte stecken da eigentlich dahinter? Denn das ist was, was mich auch immer bewegt, wenn ich mit Kleinstunternehmen arbeite. Das ist so ein ganz kleiner Nenner von, guck, Friederike, wir hatten vorhin geredet, dass ihr ein zwei Frauenunternehmen im Kern seid. Ja, und ein typisches Beispiel für das, was ich als Kleinstunternehmen sehe. Und da seid ihr nicht die Einzigen auf weiter Flur, sondern wir haben rein statistisch gesehen, 90% der Unternehmen in Deutschland sind Kleinstunternehmen. 90%, so. Also ich zeige die Zahl mal ein bisschen deutlich, denn umso erstaunlicher ist es, dass es immer so ein bisschen übersehen wird, was oder wer denn eigentlich diese Kleinstunternehmen sind. Das sind Unternehmen, die, wo es vielleicht noch mal viel naheliegender ist mit einer, also seine, ich sag mal, seine Persönlichkeit und seine Werte nicht an der Garderobe abzugeben, sondern damit zu leben und zu arbeiten. Und deswegen auch die Anregung von Jens, so zu fragen, ach, was sind denn eigentlich unsere Gemeinsamkeiten und diese gemeinsamen Werte? Und wenn du jetzt eine Partnerin hast für deinen Job, dann ist die so wichtig wie du? Ja, das ist mal interessant, sich das mal zu versinnbildlichen, so, wer ist eigentlich so wichtig wie ich in meinem Unternehmen, so ungefähr. Und dann hast du dich mit der auch auf einer Wertebasis ganz tief auseinandergesetzt. Und das ist eigentlich auch der Anfang von Verantwortungsfragen. Das ist so, diese Wertebasis ist das Greifbare auch für, oder das Vermittelbare dann auch für ich sag mal, für eine Konzeption, für Strategie, für Kommunikation. Wenn die nicht wirklich da ist, diese Wertebasis, dann könnt ihr vielleicht mal schön irgendwie Marketing machen, aber dann wird das nicht wirklich zu euch zurückführen. Also das, denke ich, ist so eine Klammer mit Kleinstunternehmen. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb mich Kleinste besonders reizen, weil, ich sag mal, also dieser Grund wäre quasi, dass dort diese dass es dort eigentlich relativ einfach ist, alle an Bord ins Boot zu kriegen. Ne? Es muss nicht komplizierter sein, nur weil sie klein sind, diese Unternehmen. Aber was mich halt eben reizt an dem Thema ist, dass ich es seit Jahren vermisse auf der Agenda von akademischen, von wissenschaftlicher Seite, von politischer Seite, von Beraterseite sowieso. Ja, Kleinstunternehmen haben in der Regel keine Beraterbudgets. Also ist das überhaupt kein Geschäftsfeld und in der Ausgliederung, die wir wirtschaftswissenschaftlich vorgenommen haben, quasi hat ein Kleinstunternehmen keinen Platz mehr in den Wirtschaftswissenschaften. Sie werden eigentlich ständig überall übersehen. Das hat mich dazu geführt, mal nach guten Beispielen zu suchen für CSR und Kleinstunternehmen. Da merke ich so, ui, naja, es ist auch das Wording, das ist, also das liegen auch manchmal so Welten dazwischen. Ich habe dann mir gedacht, komm, dann mach doch einfach mal, hol sie dir doch einfach mal zusammen, diese guten Beispiele. Ich muss sie ja nicht erfinden, ich muss sie ja nur suchen. Habe dann ein Tagebuch geschrieben, 7 Tage CSR vom Kleinsten. Und das ist eine Sammlung von einer Reise zu einem Schreiner, zu einem Goldschmied, zu einem Architekturbüro, zu einem Arzt, zum Steuerberater, so Modeatelier und ein Unternehmensberater. Ich glaube, jetzt habe ich alle 7 zusammen und alle 7 sind Kleinstunternehmen und machen irgendwas anders. So, und warum machen die das anders und was kommt denn dabei raus? Das ist so dieser Auftakt für dieses Büchlein. Dann dachte ich mir, das ist so subjektiv, was ich da gesehen habe und wie ich das beschreibe. Das ist schön und gut, das Buch muss raus, also unter die Leute. Aber es braucht auch nochmal was ernst genommen wird in der Nachhaltigkeitsdebatte. Und das hat mich dann zum größeren Verlag geführt, zu Springer Gabler, zur Managementreihe CSR. Und dort ist dann das Buch CSR und Kleinstunternehmen von mir herausgegeben worden mit insgesamt 30 Mitautorinnen und Autoren, mit vielen Brückenschlägen zur Gemeinwohlökonomie beispielsweise. Gert Hofielen hat einen schönen Beitrag geschrieben, aber auch zur Postwachstumsökonomie. Und Nico Pech hat da eben auch meine Anfrage verstanden, weshalb ich ihn frage, in diesem Kontext CSR quasi aufzutreten. Und das ist so ein Buch, das es halt vorher nicht gab. Und ich hoffe, dass es mit anregt, in der Nachhaltigkeitsdiskussion stärker Kleinstunternehmen wahrzunehmen, denn man muss sie halt dann eben auch erreichen und nicht einfach nur sagen, die können nicht, sondern dann einfach fragen, wie kann ich jemanden erreichen, von dem ich denke oder behaupte, der ist ja zu klein. Dem würde ich deutlich widersprechen. Kleine Anregung vielleicht nochmal dazu. 2009 durfte ich mitwirken an einem Leitfaden, der ist in Österreich entstanden, der heißt CSR, Leitfaden für ein Personenunternehmen. Und der wurde dann auch von Ein-Personen-Unternehmen getestet. So haben wir das immer schön gemacht, so, ne? Also möglichst praxisnah. Und na klar kann man auch als Ein-Personen-Unternehmen nachhaltiger sich orientieren, denn könnte man es nicht, ja, im Kleinsten, dann geht's ja auch nicht im Großen. So, und das ist das, was mir fehlt. Wir reden über große Transformationen der Welt und missachten, aber wir sehen die Kleinen nicht, die Kleinsten nicht. Also nichts gegen große Transformation, aber ich möchte CSR bitte auf der Breite sehen, also auf breite Beine stellen, und werde so schnell nicht aufhören. Und danke euch für diese Sendung und für den Zuhören, für das Ohr und das Mitwirken daran, dass wir Kleinstunternehmen stärker sichtbar machen in dieser Debatte. Denn sie tun eine Menge und das kann auch, sollte eigentlich auch gesehen vor allem Ding werden, weil es Wertschätzung auch ein ganz großes Stichwort ist, das eben wahnsinnig fehlt, gerade bei Kleinstunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen und deren Nachhaltigkeitsbeitrag. Bitte mehr Respekt denen gegenüber.
Was du sagst, finde ich total spannend, auch dass du sagst, es sind halt 90% der Unternehmen sind halt Kleinstunternehmen. Das heißt, viele Leute arbeiten ja in dem Bereich. Und gerade in Kleinstunternehmen haben die Leute natürlich auch, entweder sind sie selber Gründerinnen und Gründer oder haben viel Mitspracherecht, weil es halt nicht so viele sind. Und da würde es mich jetzt auch einfach interessieren, wir sind halt zwei Leute, wir sind ein Kleinstunternehmen. Und da würde ich dich gerne fragen, was würdest du denn uns raten? Wo können wir anfangen? Wo können wir hingucken? Wo sind vielleicht die größten Gewinne da zu holen im Sinne von Nachhaltigkeit?
Also da gibt es, denke ich, ganz verschiedene Perspektiven, aus denen man drauf gucken kann. Wichtig ist sicherlich auch bei einem Kleinstunternehmen das Kerngeschäft. Also das würde ich dem Konzern raten und nahelegen, Nachhaltigkeitsausrichtung und Orientierung am Kerngeschäft zu betreiben und nicht irgendwo in irgendwelchen gesellschaftlichen Feldern über Sponsoring abzuwickeln oder über Stiftungen auszulagern. Und dann gibt es das Business as usual und dann gibt es quasi die Wohltaten und den Nachhaltigkeitsbericht darüber, sonst wie was. Nein, Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung ist natürlich am Kerngeschäft ausgerichtet. Wenn ich sage natürlich, ist es so, dass das der Knackpunkt ist, also dass da die meisten eigentlich gar nicht ran wollen oder nicht konsequent sind. Einfach nicht konsequent, dann gibt es schöne Worte in einem Nachhaltigkeitsbericht, aber keine Konsequenz in der Umsetzung. Auch in Compliance-Geschichten etc. Es gibt so viele Beispiele dafür und das sind dann wirklich die, in denen es blutig wird auch. Also ich kam jetzt diese Woche von einer Veranstaltung über Südsudan. Und geht es dann ans Eingemachte und an die Fragen, ob dann bestimmte Unternehmen, wie jetzt in diesem Fall Daimler, wirklich noch mit Petronas zusammenarbeiten werden wollen und wie weit da eigentlich CSR kommt und was da dahinter liegt. Also dann bringt mir auch der Nachhaltigkeitsbericht nichts. Oder wie heißt es denn, freiwilliges Selbst... mir fehlt das Wort. Also dass du dir eben Dokumenten eben so eine Art Selbstregulierung, das ist dann so die Frage, wie weit die greifen kann. Aber deine Frage war ja eigentlich, wie fängt man an als Kleinstunternehmen, und mein kleiner Exkurs war zum Kerngeschäft. Und auch Kleinstunternehmen haben natürlich ein eigenes Kerngeschäft und ich glaube, da fängt es an. Und dann wäre so die Frage der verschiedenen Perspektiven, gehe ich mit dieser Fragestärke einher, quasi, dass ich Stärken suche, also die ich weiter ausbaue, oder das empfehle ich zum Beispiel in meinem kleinen Büchlein 7 Tage CSR vom Kleinsten. Den zweiten Teil des Büchleins kannst du nämlich selber schreiben als eigenes Trainingsprogramm. Da fange ich an mit einem Punkteprogramm der Unnachhaltigkeit. Und das ist eben halt auch ein bisschen, das ist ja auch so eine psychologische Frage, was sehe ich an mir als erstes? Sehe ich sofort die Stärken, sehe ich eigentlich eher die Schwächen an mir? Und ich denke, sowas kann man auch auf ein Unternehmen übertragen und einfach mal fragen, wo bin ich denn im Moment unnachhaltig, was meine eigene Betriebsunternehmensführung betrifft, was mein Markt, mein Kerngeschäft betrifft, was Umweltfragen im weiteren Sinne betrifft, was meine Nachbarschaft, was meine Community, was meine Kommune oder mein, ne, also Wirkungsfeld, wo ich unterwegs bin, betrifft. also das Gemeinwesen, wenn du so willst. Ja. Bei mir ist das übrigens hier und da in Deutschland, weil ich bin nicht nur in Berlin tätig. Also einfach mal zu fragen, wo bin ich denn eigentlich überhaupt? Und last but not least eben halt auch, wenn du dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, was deren Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen betrifft. Und dann, wenn du da so ein bisschen mit einer Struktur herangehst und so ein ja, deine Unnachhaltigkeit quasi feststellst, dann kannst du auch einen Fahrplan aus der Unnachhaltigkeit entwickeln. Und das wäre dann quasi die Nachhaltigkeitsorientierung. Also das nur so als kleine Übung, als kleine Anregung. Und ja, an der Stelle auch nochmal gesagt, es ist natürlich immer ein Prozess. Wir werden das nicht mit einer Sitzung oder mit einem Teammeeting oder sowas quasi klären, nachhaltig werden. Sondern das kann nur der Ausgangspunkt sein. Und jedem ist es zu empfehlen, gerade im kleinsten Unternehmen möglichst alle, vielleicht sogar alle mitzunehmen. Im großen Unternehmen kannst du das natürlich jetzt so nicht mehr machen. Da machst du dann einen Arbeitskreis oder einen Steuerungskreis, Nachhaltigkeit oder CSA oder sonst wie was. Aber auch da eben halt dann auch ein mittelständisches Unternehmen einfach anzuraten, dass es nicht nur quasi top-down ist, sondern eben halt eine gute Mischung von der Führungsspitze mitgetragen wird, dass du ein Backup hast, dass jemand dahinter steht. Aber das halt, wir sprachen vorhin drüber über Auszubildende in Betrieben. Wunderbar, den einen oder anderen oder die eine oder andere da schon von Anfang an mit einzubinden in so Nachhaltigkeitsentwicklungen im Unternehmen.
Was mich auch total interessiert ist, wir haben den Podcast ja vor allem gestartet, um Geschichten des Gelingens zu erzählen, um auch einfach zu sagen, jeder kann jede kann irgendwas machen und einfach mal anfangen. Hast du vielleicht eine Geschichte aus deinem beruflichen Kontext, die dich besonders nachhaltig irgendwie beeindruckt hat, wo irgendjemand einfach mal gemacht hat? Also wo du total beeindruckt warst, gedacht hast, oh ja, das ist ein schönes Beispiel, das ist erzählenswert.
Ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil es immer so die Frage ist, welches der Beispiele, ne, nimmt man denn da so raus, und es ist vielleicht auch so ein bisschen tagesformabhängig, was geht mir gerade so ein bisschen auch rundherum durch den Sinn. Ich denke da zum Beispiel gerne an die Kleinstunternehmen, die ich besucht habe, zu denen ich gesagt habe, übrigens habe ich bei der Vorbereitung zum Buch gesagt, einfach Leute angerufen, die ich noch nicht kannte, und gesagt, kann ich euch mal besuchen? Ich habe nicht einen Interview-Leitfaden, sondern ich möchte einfach einen Tag bei euch sein und einfach mal gucken, was passiert da so, und das ein bisschen erleben und euch da sprechen lassen. Also deswegen habe ich die Unternehmen versuchsweise auch ein bisschen näher kennengelernt, soweit es ging. Und ja, ein Beispiel finde ich einfach, greife ich jetzt doch mal heraus, das war der erste, den ich angerufen hatte. Der meinte nämlich, na, wie viel Zeit brauchen Sie denn dann so von mir? Sag ich so, naja, also von Ihnen jetzt auch nicht so viel Zeit, aber ich wäre einfach den ganzen Tag gern da und ich würde auch mit Ihren Mitarbeitern reden wollen, mit Ihren Kunden und so, wer halt so kommt. Und da hat er gemeint, ja super, dann kommen Sie am besten am Dienstag. Am Dienstag habe ich Teammeeting, das ist eine Goldschmiede in Hamburg, und die arbeiten halt auch am Samstag, also deswegen ist der Montag quasi geschlossen und am Dienstag starten die in die Woche. Und da sind dann alle eben aus dem Team dabei. Und dann sagte der Thomas Becker, der Hamburger Goldschmied, so, dann kommen Sie dann, wenn alle da sind, wenn Sie mit allen reden wollen. So. Yeah. Und das ist ein Unternehmen, das eine Goldschmiede mit 7 Mitarbeitern ist eine große Goldschmiede. Also da ist dann die Zahl 7 schon groß für diese Art von Handwerk. Das heißt, da passiert auch tatsächlich was. Dieses Modell scheint quasi im Markt gefragt zu sein, das Thomas Becker macht. Ich finde das Interessante bei Thomas Becker, seinem Modell quasi von der Frage nach, ich sag mal, ethischen und ökologischen Umgang mit seinen also in erster Linie auch mal mit seinen Rohstoffen. Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Also es zieht sich durch Mitarbeiter, durch bis hin zur Kontoverbindung und so weiter, durch der Nachhaltigkeitsgedanke im Unternehmen. Aber es fängt halt eben einfach mal an im Kerngeschäft an, nämlich mit der Frage, wer gewinnt eigentlich das Gold, das wir uns liebsten oder uns am liebsten dann quasi an den Ringfinger stecken, ist das unter welchen Sklavenbedingungen und mit welchem Bürgerkriegszusammenhängen und so weiter wurde das unter Umständen gewonnen, also auf wessen Lasten. Ja. Und dann da gibt es eben Modelle auch von sozial und ökologisch geplanten und korrekten Abbau von Gold. Und das kann so ein kleiner, wenn du so willst, oder mittelgroßer Goldschmied aus Hamburg machen. Als ich ihn besucht hatte, hatte er eine Skype-Konferenz mit einem südamerikanischen Land zusammen, um da so ein Modellprojekt zu etablieren. Und Thomas Becker war einer der ersten in der Branche, die überhaupt angefangen haben, einerseits, sage ich mal, mit ökologisch und sozial unter sozialen Bedingungen quasi ethisch hergestellten, sowohl aber auch dann wieder mit recyceltem Gold zu arbeiten. Also das hat unterschiedliche Aspekte, wann machst du was am besten. Und das ist eben nicht die große Juwelierkette oder sonst wie was, die dann jeder kennt, sondern es ist plötzlich so ein kleiner Goldschmied irgendwo, der einen Gedanken hat, dass es eigentlich so in einem Markt gar nicht, das kann doch nicht sein, dass wir wirklich unser Herzensgeschenk auf diese unglaublichen Ausbeute und Unmenschlichkeit beruht und dass es da eine Alternative gibt, dass du sagen kannst, okay, ich gehe hier zu Thomas Becker in das Atelier nach Hamburg und da weiß ich, wo das Gold her ist. So, das hat natürlich im Markt übrigens das ungefähr so 20-25% auf, also mehr Kosten als derzeitige Marktdurchschnitt. Und wie oft kaufst du Schmuck? Also da ist dann das, glaube ich, auch noch relativ vertretbar. Also es ist nicht so, dass man überhaupt es sich nicht leisten kann, das Fünffache bezahlt, nur weil man quasi da irgendwo ethisch unterwegs sein will. Das sind so Beispiele von Kleinstunternehmen, die was beginnen, im eigenen Markt was beginnen, auch oder gerade auch, weil sie klein sind, trotzdem, weil sie klein sind. Und also denen gehört einfach mein Herz. Ich habe den besucht, wenn ich das noch sagen darf, den Thomas Becker. Und was mache ich dann, wenn ich so einen Goldschmied besuche? Ich gucke den auf die Ohren, ich gucke den auf die Finger. So natürlich nicht so völlig, so wie ich es gerade bei dir mache, sondern so dezent, so, weil es mich interessiert, auch trägt der selber Schmuck. Das sind so die Fragen, die habe ich ja nicht in einem KPI, in einem Fragekatalog drin. So, tragen Sie Schmuck? Ja, Sie sind Goldschmied. Aber das kann ich ja gucken, wenn ich jemanden begegne. Und dann ist mir aufgefallen, der hat einen ziemlich dicken Ring. Und als wir dann zusammensaßen, übrigens war er mein letzter Gesprächspartner, hat mich erstmal mit seinen Leuten reden lassen. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken. Da habe ich gefragt, Herr Becker, sagen Sie mal, mir fällt auf Ihr Ring. Dann sagt er, ja, wenn Sie so fragen, das ist doch eigentlich, könnte man den als Nachhaltigkeitsring bezeichnen. Und dann hat er so einen Ring, den kannst du drehen und den kannst du dreimal quasi drehen und hast dreimal eine andere Oberfläche drauf, in die er quasi gearbeitet hat. Und also er selber hat sich diesen Ring gemacht und das sind so seine Lebensfragen, die er in diesen Ring eingearbeitet hat und seine Fragen von Sinn. Und und das war für mich dann eben halt nochmal so eine Entdeckung im persönlichen Austausch und auch was ich so sehe, da führt sich jemand auch wirklich, da ist jemand so eins mit dem, was er tut. Das ist doch eine schöne Sache. Ich meine, weil schizophren ist die Welt ohnehin und das werden wir auch so schnell trotz aller Nachhaltigkeitsanstrengungen auch nicht alles lösen können. Aber wenn wir beim Kleinen anfangen, dann lass uns doch beim Eins sein. Anfangen.
Was du erzählst, finde ich total interessant. Du sagst ja, die Großunternehmen fangen ja meistens nicht an, weil die immer sagen, das geht eh nicht. Ja, dass keiner macht es und das funktioniert einfach nicht. Und ich habe jetzt schon öfter von Kleinst- oder Kleinunternehmen gehört, die genau das in Frage stellen und alles darin setzen, zu beweisen, dass es doch geht. Zum Beispiel, es gibt, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Jeans-Hersteller, die, wo immer behauptet wird, wir können gar nicht genau alles zurückverfolgen. Und die haben irgendwie so einen Barcode, wo man die ganze Lieferkette zurückverfolgen kann. Oder Einhornkondome, die ja auch versuchen, diese ganze Kondomproduktion so nachhaltig wie möglich zu machen. Und die wollen beweisen, dass es geht, um dann die Großen anzustochern und zu sagen, ey, ihr habt immer gesagt, das funktioniert nicht. Aber wir als kleine und Kleinstunternehmen zeigen, dass es doch anders geht. Also von daher glaube ich, dass die Kleinstunternehmen eine unglaubliche Macht haben, einfach indem sie beweisen und den Status quo in Frage stellen. Was meinst du so dazu?
Das ist so meine Erfahrung, mit der ich vielleicht es jetzt auch bei den abschließenden Gesprächsthemen, wir können gerne weiterreden, wenn ihr auch als Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiter zuhören wollt, aber ich komme so ein bisschen auf die Frage wieder zurück, wie kam ich eigentlich selber zu diesen Nachhaltigkeitsgedanken und vielleicht ist da auch eine gewisse Antwort drin. Ich hatte die Erfahrung selber in einem Kleinstunternehmen meinen Beruf quasi zu beginnen oder meine Berufszeit zu beginnen. Und das war das Familienunternehmen und wir waren tatsächlich nur drei, also drei wenige quasi im Unternehmen, 20, 40 und 60 so von der Altersstruktur her. Einer war nicht aus der Familie, genau. Wir haben ein Büro gemacht, das eine gesellschaftliche Frage aufgegriffen hat, eine gesellschaftliche Entwicklung aufgegriffen hat, nämlich die Einführung der Pflegeversicherung in Deutschland. Und das war 1995, wurde die Pflegeversicherung eingeführt, die es so nicht gab. Und die hatte erstmals ermöglicht, die Finanzierung von Wohnen auch außerhalb von, also Wohnen im Alter, auch außerhalb von den klassischen Altenheimen. Und damit Wohnformen wie betreutes Wohnen und ambulante Pflege und so weiter erst wirklich auf breite Beine gestellt. Und haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man dann das sinnvoll mit den Bedürfnissen von kleinen Kommunen, nämlich von den Orten, wo die Menschen leben, verknüpfen. Wir haben mit sehr kleinen Gemeinden teilweise gearbeitet, bis runter zu 5.000, kann ich mich erinnern, eine Marktgemeinde 5.000 Einwohner und dort eine Lösung gefunden für ein betreutes Wohnen. Und bei größeren Unternehmen ist das immer so eine Skalierungsfrage. Da wird immer gesagt, so, naja, ab 50 Wohneinheiten können wir das rechnen. Ab 100 Wohneinheiten ist das wirtschaftlich. Nee, was heißt denn wirtschaftlich? Ja, also wir haben es geschafft, Lösungen zu finden in Zusammenarbeit mit den Kommunen, dass so eben auch mit einer bedarfsgerechten, sozial integrierten Größe an betreuten Wohnen eine Lösung für die kommunalen, regionalen Bedürfnisse findest. Und das als Kleinstunternehmen hat uns einfach viele Schritte erspart, die andere, die damals auch von größeren, ich nenne jetzt mal keine Firmen, weil die wären jetzt bekannt, wenn ich die nennen würde, ich kann mich ganz gut erinnern oder habe dann auch jetzt nach den vielen Jahren auch immer wieder mal einen Austausch mit meinem Vater über diese damalige Zeit, unsere Zusammenarbeit, dass es da damals größere aus dem Bankenbereich Anstrengungen auch gab oder aus dem Bausparbereich Anstrengungen gab, da solche Modelle zu entwickeln. Aber weil diese Strukturen entsprechend größer waren, hat das dort auch ein bisschen länger gedauert. Und wir waren ein kleines Büro. Wir haben die Entscheidungen zu dritt gefällt und mussten uns nicht mit irgendwelchen Vorständen oder auf irgendwelchen Sitzungen abstimmen und sonst wie was und waren klein und beweglich und haben diese Dinge zuerst gemacht und damit eben halt auch Modelle geschaffen, an denen die wir gesagt haben, daran kann man sich orientieren und das ist ein Qualitätsmodell und das ist nicht nur einfach ein Modell, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern um möglichst viel Nutzen zu stiften für alle Beteiligten.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Was ich daraus so ein bisschen mitnehme, ist, dass jeder schauen kann, die Zukunft zu gestalten oder wahr werden zu lassen, die er selber sehen will. Und das gerade im Klein- und Kleinstunternehmen, dass man da die Möglichkeiten hat, einfach zu zeigen, dass es geht und einfach mal machen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch total motiviert, selber nochmal ein bisschen bei unserem Kleinstunternehmen zu gucken, wie können wir noch mehr Nutzen bringen, auch fürs Gemeinwohl. Deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Ja, das freut mich dann natürlich und viel Spaß allen Hörerinnen und Hörern und auch euch, die Moderatoren und Moderator dieses schönen Podcasts beim Umsetzen von Nachhaltigkeit im Hier und Jetzt.